请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 22. Mai 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
Taiwans Präsident will von Verwaltung mehr KI-Nutzung und Krisenfestigkeit. Taiwans Vizepräsidentin bekräftigt heimischen Drohnenbau. Und Taiwans Außenminister will Partner bei Europas Reindustrialisierung sein. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat am heutigen Freitag drei Ziele für die Spitzenbeamten Taiwans formuliert. Die konsequente Umsetzung der Klimaneutralität, die verstärkte Nutzung von künstlicher Intelligenz, kurz KI, sowie den Abbau von behördlichem Ressortdenken zugunsten der nationalen Krisenfestigkeit. Lai, der in dieser Woche sein zweijähriges Amtsjubiläum beging, forderte die Führungskräfte auf, KI als Beschleuniger für staatliches Handeln zu begreifen. Das Kabinett treibe derzeit 10 große KI-Infrastrukturprojekte voran, um die Technologie in die Breite der Wirtschaft zu tragen. Die Behörden müssten nun mutig nachziehen und KI-Werkzeuge nutzen, um die öffentliche Verwaltung zu modernisieren und das Tempo der Industrie mitzugehen. Weiter warnte der Präsident vor behördlichem Silo-Denken. Künftige Krisen und unvorhergesehene Risiken würden sich nicht an die strikten Zuständigkeitsbereiche einzelner Ministerien halten. Resilienz bedeutet, unter Druck und bei Rückschlägen handlungsfähig zu bleiben und die staatliche Ordnung schnellstmöglich wiederherzustellen. Dies gelinge nur durch vorausschauende Planung und eine enge Zusammenarbeit über Behördengrenzen hinweg. Als drittes bedeutendes strategisches Ziel nannte Lai die konsequente Umsetzung der Klimaneutralität. Bei allen künftigen politischen Planungsprozessen müssten digitale Transformation und Emissionsreduzierung Hand in Hand gehen. Die Ziele äußerte der Präsident im Rahmen der Eröffnung eines Weiterbildungsprogramms für staatliche Führungskräfte, das dem taiwanischen Prüfungshof untersteht. Taiwans Vizepräsidentin Xiaobi Kim kündigte bei einem Treffen mit US-Sicherheitsexperten am gestrigen Donnerstag an, den Fokus künftig noch stärker auf asymmetrische Kriegsführung und den Aufbau einer heimischen Drohnenindustrie zu legen. Zugleich lobte sie die Unerschütterlichkeit der Sicherheitspartnerschaft mit Washington. Wie das taiwanische Präsidialamt mitteilte, empfing Xiao eine Delegation der US-Denkfabrik Center for New American Security, kurz CNAS. Dabei betonte die Vizepräsidentin den gemeinsamen Grundsatz Taipehs und Washingtons. Frieden lasse sich nur aus einer Position der Stärke wahren. Oberstes Ziel der Regierung unter Präsident Lai Ching-te sei die militärische Abschreckung. Dafür setze Taiwan weitreichende Reformen um. Neben der bereits verlängerten Wehrpflicht werde die Befehlsgewalt zunehmend dezentralisiert, um Kommandeuren an der Basis mehr taktische Autonomie zu geben. Bei der Rüstung liege der Schwerpunkt auf defensiven, asymmetrischen Systemen, die es auch einem zahlenmäßig unterlegenen Militär ermöglichen, einem weitaus größeren Angreifer empfindlichen Schaden zuzufügen. Diese Strategie stützt sich laut Xiao nicht nur auf amerikanische Rüstungskäufe, sondern verstärkt auf den Innovationsgeist der taiwanischen Zivilwirtschaft. Besonders den Aufbau von Kapazitäten für unbemannte Flugsysteme hob sie als Erfolg hervor. Während eine heimische Drohnenindustrie vor 2 Jahren noch kaum existiert habe, übersteigen die Exporte allein im ersten Quartal dieses Jahres bereits das Volumen des gesamten Vorjahres. Taiwan positioniere sich hierbei erfolgreich als verlässlicher Lieferant für Komplettsysteme und Einzelkomponenten, der unabhängig von geopolitischen Rivalen agiere. Um diesen Kurs fortzusetzen, wolle die Regierung verstärkt um parlamentarischen Rückhalt für das Verteidigungsbudget werben. Auf dem Sicherheitsforum GlobeSec in Prag hat Taiwans Außenminister Lin Jialong gestern für eine engere strategische Partnerschaft zwischen Taiwan und Europa geworben. Angesichts einer geopolitischen Neuordnung und der durch künstliche Intelligenz getriebenen industriellen Revolution könne Taiwan ein verlässlicher Partner für die europäische Reindustrialisierung und Wiederaufrüstung sein. In seiner Rede mit dem Titel Taiwan und Europa – Aufbau von Resilienz in einer gespaltenen Welt – betonte Lin, dass die traditionelle Trennung von Wirtschaft und Sicherheit überholt sei. Handel, Technologie und Lieferketten seien heute wichtige Elemente der nationalen Sicherheit. Getrieben vom aktuellen KI-Boom sei der Wert des taiwanischen Aktienmarktes kürzlich an Großbritannien und Kanada vorbeigezogen und belege nun weltweit den 6. Platz. Unter der nationalen Strategie einer vertrauenswürdigen Technologie strebe Taiwan gemeinsam mit Europa den Aufbau sicherer und demokratischer Lieferketten an. Europas jahrzehntelangen Investitionen hätten maßgeblich zu Taiwans Aufstieg zur Hightech-Nation beigetragen, was beide Seiten im KI-Zeitalter zu natürlichen Partnern mache. Anlässlich der 79. Weltgesundheitsversammlung WHA in Genf haben 9 ausländische Vertretungen in Taiwan mit einer gemeinsamen Erklärung die Aufnahme Taipehs in die Weltgesundheitsorganisation WHO gefordert. Die Staatengruppe kritisierte gestern den anhaltenden Ausschluss Taiwans aus dem globalen Gesundheitssystem. Unterzeichnet wurde das Dokument von den diplomatischen und wirtschaftlichen Vertretungen Deutschlands, Großbritanniens, Australiens, Kanadas, Frankreichs, Japans, Litauens, Neuseelands und Polens. In der Mitteilung betonen die Repräsentanzen, dass es für die Ausgrenzung Taiwans von der WHA, dem wichtigsten globalen Forum für öffentliche Gesundheit, keinerlei legitime Rechtfertigung gebe. Da Infektionskrankheiten von Gesundheitsrisiken keine Landesgrenzen kennen, erfordere der Schutz der Menschheit eine lückenlose globale Zusammenarbeit. Die Unterzeichner verwiesen auf Taiwans wertvolle Expertise. Mit seinem fortschrittlichen öffentlichen Gesundheitssystem, seiner demokratischen Regierungsführung und technologischen Innovationskraft könne das Land einen wichtigen Beitrag zu den Diskussionen der WHA leisten. Abschließend unterstrichen die 9 Vertretungen, dass eine sinnvolle Beteiligung Taiwans an WHO-Foren und technischen Komitees nicht nur der taiwanischen Bevölkerung, sondern der gesamten internationalen Gemeinschaft zugute käme. Nur die Einbindung Taipehs als Beobachter könne die WHO ihrem diesjährigen WHA-Motto gerecht werden. Globale Gesundheit neu gestalten, eine gemeinsame Verantwortung. Den 30. Jahrestag der ersten direkten Präsidentschaftswahl feiert Taiwan mit einem großen Jubiläumskonzert. Die vom Präsidialamt und dem Kulturverband General Association of Chinese Culture organisierte Veranstaltung unter dem Titel Demokratisches Taiwan – Warme Klänge des Südens findet am Samstagabend, den 23. Mai, im südtaiwanischen Landkreis Pingdong statt. Wie das Präsidialamt mitteilte, erinnert das Konzept an die historischen Wahlen von 1996. Damals hatte die taiwanische Bevölkerung, ungeachtet militärischer Einschüchterungsversuche durch Peking, erstmals ihr Staatsoberhaupt direkt gewählt. Dieser Schritt begründete die demokratische Legitimität der Regierung und markierte Taiwans endgültigen Übergang zu einer Demokratie. Die musikalische Veranstaltung soll der Welt zeigen, dass das Land trotz aller historischen und aktuellen Widrigkeiten entschlossen auf all seinem demokratischen Weg voranschreite. Um die gesellschaftliche Vielfalt des Landes abzubilden, vereint das Konzert Künstler unterschiedlicher Generationen und Bevölkerungsgruppen. Das musikalische Spektrum reicht von den Traditionen der indigenen Völker, der Hakka-Minderheit und neuer Einwanderer bis hin zu klassischem taiwanischen Pop, Rap, Rock und elektronischer Musik. Das Konzert findet im Stadion von Pingdong statt. Um eine große Beteiligung der Öffentlichkeit zu ermöglichen, wird das Event auf dem Vorplatz auf Großbildschirmen übertragen und von einem Straßenmarkt mit rund 40 Ständen flankiert. Für ein internationales Publikum und interessiert im In- und Ausland wird das Konzert zudem auf diversen digitalen Plattformen live gestreamt. Zum Beispiel durch das Präsidialamt, den englischsprachigen Sender Taiwan Plus sowie Radio Taiwan International. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 899,76 Punkte gestiegen, was 2,18% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 42.267,97. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 1,19 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 37,38 Milliarden US-Dollar bzw. 32,22 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute Nacht bleibt die nördliche Hälfte Taiwans bedeckt, im Süden ist der Himmel klar. Die Höchsttemperaturen liegen bei ca. 30 Grad Celsius. Am morgigen Samstag wird in ganz Taiwan Sonnenschein bei bis zu 36 Grad Celsius erwartet. Sie hörten die Tagesnachrichten am Freitag, den 22. Mai 2026 von Radio Taiwan International.
Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 22. Mai 2026. Im Studio begrüßt Sie ganz herzlich Eva Triendl. Heute bin ich nochmals allein im Studio, denn Chiobi Hui, die ja normalerweise mit mir zusammen den Briefkasten moderiert, ist noch in Deutschland. Am Samstag hat ja das Hörertreffen stattgefunden des RTI-Hörerclub Ottenau in Gaggenau. Und so viel Hörerinnen und Hörer berichtet haben, war es ein sehr schönes Treffen. Ein erster Bericht von Bernd Seiser, dem Vorsitzenden des RTI-Hörerclub Ottenau, finden Sie auch schon auf unserer Website. Und zwar unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken, dann auf Über RTI und Mitteilungen. Dort finden Sie den Bericht von Bernd Seiser, außerdem einen Zeitungsartikel über das Treffen und auch den Link zu einem kurzen Video, das bei dem Hörertreffen aufgenommen wurde. Es haben uns auch schon Hörer geschrieben, die beim Hörertreffen dabei waren. Armin Hertkorn hat geschrieben und erzählt vom Treffen, von den Vor- und Nachtreffen, einschließlich einem Spaziergang am Sonntagmorgen. Danach trennten sich wehmütig wieder unsere Wege, schreibt er. Bernd hat es wieder geschafft, ein tolles Treffen zu organisieren. Hoffentlich bleibt er uns noch lange Zeit erhalten. Ja, wir danken natürlich auch Bernd ganz herzlich für die Organisation dieses Treffens. Helmut Matt war auch bei dem Treffen und er schreibt, es war schön, Bihui nach langer Zeit einmal wieder zu sehen. Natürlich war es auch klasse, wieder alte Bekannte zu treffen und neue Bekanntschaften zu schließen. Bihui hat sicher auch noch einiges zu erzählen, wenn sie wieder zurückkommt. Wir haben in dieser Woche auch wieder einige Zuschriften erhalten. Werner Retter hat geschrieben, Glückwunsch zum 40-jährigen Sendejubiläum in deutscher Sprache. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt. Er hat uns gehört mit einem Transistorradio Prominent Duo 202 aus dem Jahr 1974 mit eingebauter Ferritantenne. Herzlichen Dank. Hans-Günther Hessenbroch hat geschrieben, ein Empfangsbericht, und er schreibt, der Empfang ist durchweg als gut zu bezeichnen. Frank Dombrowski hat geschrieben, er hat uns gehört am 16. Mai, die Sendung erst zum 40-jährigen Bestehen der deutschsprachigen Sendungen und danach Reise durch Taiwan haben mir sehr gut gefallen. Uta Rindfleisch U hat in beiden Teilen so spannende Berichte erzählt, dass der Zuhörer nicht vom Empfänger fortkam. Vor 20 Jahren bin ich als Gründungsmitglied in den RTI-Hörerclub eingetreten. Im Oktober 2006 habe ich an der RTI-Hörerreise mit teilgenommen. Ich bin dankbar, dass ich so lange ein Teil der RTI-Hörerclub-Familie bin. Mit großer Freude erwarte ich das nächste RTI-Hörertreffen in Berlin. Ja, und das wird stattfinden am Samstag, dem 30. Mai ab 14 Uhr in der Galerie im Restaurant Ännchen von Tharau in Berlin. Und auch Bihui wird an diesem Treffen teilnehmen. Franz Schanzer hat uns auch einen Empfangsbericht geschickt und er schreibt, es waren wieder interessante Themen und Beiträge. Ich habe diese Woche wieder einen Brief mit QSL-Karte von Ihnen bekommen. Herzlichen Dank dafür. Dieses Mal habe ich keinen Briefzoll bezahlen müssen. Ein Brief von KBS Seoul wurde mit 7,25 € belegt. Warten wir, wie es weitergeht. Ja, herzlichen Dank für diese Mitteilung. Wir sagen auch immer unserer Serviceabteilung Bescheid, wie die Briefe oder Sendungen bei unseren Hörern und Hörerinnen ankommen und ob es Probleme gegeben hat. Wir haben auch einige Briefe bekommen, einen Empfangsbericht von Christoph Paustian vom 26. April. Hörenswert war Schlagzeilen der Woche über ein geplantes Abkommen über indische Arbeiter für Taiwan. In dem Hotel, in dem ich arbeite, sind auch indische Personen beschäftigt. Herzlichen Dank für den Brief mit Empfangsbericht. Marcel Gogolin hat uns auch einen Brief geschickt mit wieder vielen Empfangsberichten. Und Frank Rico Bresonik hat uns auch einen Brief geschickt mit einem Empfangsbericht vom 24. April. Und er hat auch eine Frage über Bestattungsarten. Die Frage werden wir vielleicht beantworten, wenn Bihoi wieder zurück ist. Die hat nämlich sicher auch einiges dazu zu sagen. Es haben auch andere Hörer und Hörerinnen E-Mails mit Empfangsberichten und Fragen geschickt. Die werden wir dann beantworten, wenn Bihoi wieder zurück ist. Nun möchte ich auch wieder die Stimme von Bihoi herbeiholen mit einem Teil, den wir vor Bihois Abreise schon aufgezeichnet haben. Wolfgang Brockert hat geschrieben, vielen Dank für die wieder schönen QSL-Karten des Mount Nanhu und des National Radio Museums Minxiong in Chiayi. Anbei sende ich die Empfangsberichte für Februar und Anfang April. Bitte bestätigen Sie diese Berichte wieder mit QSL-Karten. Gerne hätte ich über das Radiomuseum und die Geschichte des Rundfunks in Taiwan mehr erfahren. Wie gehen die Taiwaner heute mit dem Radio um und wie bewusst sind sie sich über die Zuverlässigkeit der heutigen Medien in Krisenzeiten? Gibt es noch eine regionale Rundfunkversorgung in Taiwan? Ja, das Radiomuseum in Minxiong. Diese Radiostation wurde 1937 errichtet, noch während der japanischen Kolonialzeit und dann von der KMT-Regierung übernommen und hat, glaube ich, einen Mittelwellensender, der auch Südostasien und Südchina abgedeckt hat. Und hier habe ich gelesen, dass es ein Mittelwellensender des Typs MB15A mit einer Leistung von 100 Kilowatt ist, hergestellt von der japanischen Firma NEC.
Ja, ich habe schon mal dieses Museum, diese Sendeanlage besucht. Allein die Architektur ist wirklich sehr schön. Dort kann man tatsächlich noch viele alte Bände oder Vakuumrolle oder verschiedene Antennen oder unterschiedliche Ausrüstungen, alte Ausrüstungen sehen, Radios oder Mikrofons. Tatsächlich, man kann diese Museum mal besuchen. Das macht bestimmt viel Freude für Sie. Und dann kann man noch ein paar Studios, glaube ich, noch sehen, besichtigen. Und dann an der Wand wahrscheinlich noch einige, weiß nicht,
Fotos, Bilder.
Ja, genau. Mhm.
Eigentlich ging der Sender am 28. September 1940 offiziell, nahm er den Sendebetrieb auf, Minxiong. Mhm. Jetzt ist das Nationale Rundfunkmuseum historisches Gebäude und gehört zu den 100 bedeutendsten historischen Bauwerken Taiwans.
Genau, und dort vor vielen Jahren wurde auch immer Sendungen weiter ausgestrahlt, wie gesagt, in Südostasien und in Südchina. Unsere deutsche Programme wurden nicht durch Minxiong ausgestrahlt, aber ich weiß, viele andere Sprachen wurden da gesendet. Und als ich mit dieser Arbeit begann, gab es CBS noch 9 Sendeanlage, darunter Minxiong. Minxiong war damals noch im Betrieb. Allerdings, CBS hat früher noch eine Sendeanlage in Lugang und Lugang-Sendeanlage hat sich langsam zu einem Quasi-Museum entwickelt. Da gibt es auch Ausstellungsräume, viele Dokumente, Ausrüstungen, alles. Und CBS hat jetzt vor, diese Ausstellungsraum zu einem Museum zu gründen. Aber wie gesagt, bis jetzt gibt es eigentlich in Taiwan nur diese Minxiong Nationale Radiomuseum. Ich kann mich daran erinnern, in Lugang, da gab es Teil auch im japanischen Baustil gebaut. Das ist schon sehr interessant.
Überhaupt die taiwanische Radiogeschichte beginnt ja eigentlich während der japanischen Kolonialzeit. Und der erste Sender war die Taihoku Broadcasting Station. Taihoku ist der japanische Name für Taipei gewesen. Und das war 1928. Das Gebäude ist jetzt das 228 Memorial Museum, eben 228 Friedenspark.
Genau. Und ja, in Taiwan hören im Moment nicht mehr so viele Leute wie früher Radio.
Aber es gibt noch eigentlich eine taiwanweite Rundfunkversorgung, auch mit FM-Sendern, ne?
Genau, also inselweit gibt es wahrscheinlich noch 185 mehr oder weniger Rundfunkanstalten. Natürlich, die meisten sind eher kleine, manche sind auch lokal. Man hört schon nicht mehr so viele Programme durch Radio. Aber Podcast ist eigentlich auch ein ähnliches mit Radioinhalt. Ja, deswegen, man hört eigentlich immer noch. Ich zum Beispiel, ich höre Radio oder Podcast oder was auch immer, immer beim Fahren und beim Kochen.
Es gibt eigentlich immer noch eine regionale Rundfunkversorgung. Auch, ich glaube, auch auf den Inseln oder so gibt es auch eigene Radiosender.
Genau. Ein Radioanstalt zu gründen ist wohl nicht so kompliziert und kostet auch nicht viel. Und daher, es gibt ja, wie gesagt, jetzt noch etwa 180 und so. Als ich klein war, spielte Radio natürlich eine andere Rolle. Manchmal haben wir schnell unsere Abendessen erledigt und dann warte im Wohnzimmer und dann hörte alle so begeistert Radio. Manchmal wegen der Musik oder manchmal wegen Sondersendungen, zum Beispiel zum Nationalfeiertag oder zum chinesischen Neujahr. Ja, das war schon eine wichtige Vergnügungsquelle für uns damals. Und jetzt hat natürlich Radio andere Bedeutung, aber ich denke, als Mensch, man hört ja schon gerne Musik oder Gespräche. Und
früher, vor der Demokratisierung oder auch während der Demokratisierung, gab es auch so ganz kleine mobile Radiosender. Guangbo Dientai, also Untergrundradiosender.
Genau. Und ja, natürlich, gesprochen wurden damals vielleicht mehr so politische Themen. Aber es gibt natürlich auch manche Radios, die bieten KTV-Service an. Das heißt, man spielt eine Musik.
Man kann mitsingen.
Ja, alle könnten mitsingen und dann hat man seine Freude und so.
Also es gibt alles Mögliche noch, würde ich sagen, an Rundfunksendern in Taiwan. Ja, ich habe gehört, dass es auch so Verkaufsrundfunksender gibt. Dann haben wir einen Brief erhalten von Michael Lindner. Er hat uns auch eine schöne Frühlingskarte geschickt. Frühling in unserem Garten.
Oh, sehr schön.
Vielen Frühlingsblumen und eine Kohlmeise in der Mitte. Er hat auch eine Frage zum Radiomuseum. Er hat geschrieben, das QSL-Motiv Nationales Radiomuseum hat mich sofort neugierig gemacht und zu einer kleinen Internetrecherche verleitet. Ein wirklich beeindruckendes Gebäude mit einer großartigen Ausstellung. Am liebsten würde ich das alles einmal in Natura bestaunen. Ach, die Entfernung macht mir einen Strich durch die Rechnung, sodass ich mich vorerst mit Fotos und Informationen aus dem Netz begnügen muss. Dabei bin ich auf eine kleine Unstimmigkeit gestoßen. Im Internet wird als Baujahr 1938 genannt, auf eurer QSL-Karte hingegen 1937. Welches Jahr stimmt denn nun? Also ich denke, 1937 ist schon richtig. Also ich habe das auch in mehreren Quellen gelesen.
Okay.
Zum Museum hätte ich noch eine Frage. Kann man dort Ansichtskarten von verschiedenen Ausstellungsstücken käuflich erwerben? Falls ja, wäre es möglich, das Museum direkt anzuschreiben und selbstverständlich gegen Bezahlung um einige Karten zu bitten. Ich habe noch keine Ansichtskarten oder Postkarten gesehen von dem Museum, also vom Gebäude schon, aber nicht von der Ausstellung des Museums. Aber falls es welche gibt, dann schicken wir Ihnen natürlich gerne welche.
Von den Postkarten haben wir nicht erfahren. Überhaupt, Taiwaner sammeln nicht so viel Postkarten und stellen auch nicht so viele Postkarten her. Und daher kann man schon gut vorstellen, dass keine Postkarte für einzelne Ausstellungsstück hergestellt worden sind.
Hans-Werner Lollicke hat uns geschrieben aus Dänemark. Herzliche Frühlingsgrüße aus Dänemark. Es war interessant zu hören in beiden Programmen über die verschiedene Kultur und Denkweise. Ich bin sicher, dass wir voneinander lernen können und dürfen, schreibt er. Er hat das Kaleidoskop gehört mit einem Amerikaner, der 9 Punkte genannt hat, die ihm an Taiwan nicht so gefallen. Und ein Gespräch mit Ferdinand Kunz über verschiedene Denkweisen und Arbeitsumfelder in Deutschland und Taiwan. 9 Punkte, die ihm nicht so gefallen, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Was ist das?
Echt? Ja, der hat zuerst vor allen Dingen über die Verkehrssituation in Taiwan. Ja, du hast ja so viele Jahre hier gelebt und hat bestimmt auch einige negative Erfahrungen gesammelt.
Ja, aber nicht nur in Taiwan, die kann man überall machen.
Das stimmt ja auch. Oder die Häuser hier in Taiwan sind ein bisschen dreckig oder von außen her gesehen.
Ja, das macht das Klima,
alt.
Da kann man nichts machen.
Okay. Das stimmt auch. Oder Taifune oder Erdbeben, was
außerdem
auch immer.
Außerdem, in Taiwan legt man vielleicht weniger Wert auf Äußerlichkeiten, sondern mehr auf die inneren Werte.
Ja, sehr schön hast du alles beschrieben. Auf jeden Fall, das sind ja manche Dinge, die einen gut gefallen, einen dann weniger. Daher, naja. Eins stört mich sehr, jetzt was den Verkehr anbelangt. Jedes Mal, wenn ich mit dem Bus fahre, dann muss ich wirklich ganz festhalten, weil fast alle taiwanische Busfahrer, die fahren so wild, so unmöglich. Die bremsen zu jeder Zeit und irgendwie mit dem Bus fahren, das ist wirklich kein Genuss hier in Taiwan.
Ja, Stadtverkehr, ne? Wenn er nicht bremst, dann wird er von auffahren an jemanden. Das wäre für die Fahrgäste noch unbequemer.
Nein, das ist keine gute Ausrede. Ich habe nur das Gefühl, dass alle Busfahrer, mindestens in der Stadt Taipei, alle unglücklich mit dem Verkehr sind und deswegen... Die tragen ihre Ärger auch aus beim Bremsen. Die bremsen einfach zu oft. Die können ja ein bisschen sanfter fahren, würde ich sagen.
Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen Ulrich Peschken in Krefeld, Rita Schafheitle in Singen, Renate Winter in Heidenheim, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Heinz Schulz in Frankfurt, Rudolf Wilken in Oldenburg, RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Arnold Heiles in Heinerscheid, Daniel Kähler in Mönckeberg, Sepp Hofmann in Meßkirch und RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglied Monika Kuhn in Hamburg. Weitere Grüße zum morgigen Namenstag am 23. Mai gehen an Renate Winter, Renate Heine, Pietschmann und Renate Traun. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Hörerbriefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 22. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Triendl.
Uni yang mati aria. Jahr.